Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Top, die Wette gilt. Ja, so hieß das immer in der Kultsendung Wetten, dass. Und dann zeigte ein Kandidat, was er so drauf hat. An diesem Wochenende haben Tausende von Jugendlichen in ganz Deutschland gezeigt, was sie so drauf haben bei der 72-Stunden-Aktion. Die Welt ein bisschen besser machen an dem Ort, wo sie leben, das war und ist auch noch an diesem Tag das Ziel. Und da sind ganz viele tolle Projekte umgesetzt worden und wir hören gleich, was hier so in unserer Region los war. Die 72-Stunden-Aktion vom BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die kommenden 3 Stunden am Sonntagmorgen. Schön, dass ihr dabei seid. Donnerstag, 18. April, genau um 17.07 Uhr. Vorhang auf für die 72-Stunden-Aktion. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, ruft Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland auf, sich für ein soziales Projekt zu engagieren. Im Bistum Eichstätt fällt der Startschuss im Jugendhaus Schloss Pfünz mit einer Andacht und dem Entzünden der Aktionskerze. Stefan Götz, geistlicher Verbandsleiter des BDKJ, erklärt, was diese 72-Stunden-Aktion eigentlich ist.
Eine Sozialaktion, die aber durch Glaube motiviert ist. Also die größte Sozialaktion von Jugendlichen in Deutschland, die tausende Jugendliche mobilisiert, motiviert vom kirchlichen Hintergrund her, von der Verbandsarbeit her. Es gibt ganz verschiedene Gruppen, die zusammen ihre Welt ein Stück verändern, da wo sie leben. Etwas tun, um die Umwelt zu schützen oder Bastelarbeiten, Gestaltungen für Seniorenheime, um Lebensqualität zu steigern für Menschen, denen sie ein bisschen fehlt.
Uns schickt der Himmel. So das Motto, das die jungen Leute in diesen Tagen wörtlich nehmen, denn sie haben sich einiges vorgenommen. Da werden Spielplätze erneuert, Jugendräume hergerichtet, Insektenhotels gebaut oder ein Nachmittag im Seniorenheim organisiert. Über so viel Engagement freut sich auch der Generalvikar Michael Alberter.
Die 72-Stunden-Aktion finde ich super, weil da wirklich die jungen Leute zeigen können, was in ihnen steckt, die Ideen, die Kreativität und dann diese Kreativität wirklich in die Tat umsetzen und dabei noch Gutes tun in verschiedene Richtungen. Das finde ich einfach nur vorbildhaft für unsere Gesellschaft, für die Kirche, ja einfach für die ganze Entwicklung hier in Deutschland, einfach vorbildlich.
Alberter weiß, wovon er spricht. Hat er doch früher die Aktionstage selbst als Jugendseelsorger miterlebt. Und er fand es immer sehr aufregend.
Einmal der Blick wirklich auf die Uhr, schaffe ich das, was ich mir vorgenommen habe. Und dann aber auch das Mitfiebern in den Co-Kreisen, in den Dekanaten, der Blick aufeinander, was entwickelt sich da. Das ist einfach eine spannende Zeit, diese 72 Stunden live mitzuerleben.
Auch in diesen Tagen wieder. Und das zeigt, die Jugend von heute interessiert sich durchaus für das, was um sie herum geschieht. Allen Vorwürfen der älteren Generation zum Trotz. Diözesan-Jugendpfarrer Corbinian Müller.
Viele junge Menschen können an unterschiedlichen Orten vieles bewegen und tun das auch. Ich würde nicht sagen, dass man jungen Menschen nicht zutraut, dass sie was bewegen, sondern wir sehen in der 72-Stunden-Aktion, wir sehen aber auch in ganz anderen Umfeldern, dass Jugendliche sehr wohl sich engagieren wollen, sich engagieren können und auch gerne bereit sind, dafür Zeit zu investieren.
Und die BDKJ-Referentin Bettina Lübeling weist noch auf einen weiteren Aspekt hin. Die jungen Leute haben einfach Spaß daran.
Das Tolle finde ich daran, dass man gemeinsam aktiv ist vor Ort und nochmal diese Erfahrung auch hat, dass man in eine größere Sache einbezogen ist, bundesweit, und sich viele, viele an der gemeinsamen Sache beteiligen, man nochmal so diese Erfahrung hat, dass man gemeinsam auch was bewirken kann.
Ein Grund zum Feiern gab es gestern im Bistum Eichstätt, denn am Samstagvormittag hat in der Schutzengelkirche Bischof Gregor Maria Hanke 2 junge Männer zu Priestern geweiht, Armin Drechsler und Thomas Büttel. Beide haben viel gemeinsam, nicht nur, dass sie beide gleich nach dem Abitur in Eichstätt Theologie studiert haben, beide verbindet auch die große Liebe zur Natur. Armin Drechsler besitzt sogar ein eigenes kleines Waldstück in der Nähe seines Heimatorts im fränkischen Heideck. Durch die Ruhe im Wald findet er einen Ausgleich zu seinem Alltag.
Zu sehen, wie das wächst, wie das junge Grün austreibt, ja, wie einfach sozusagen Leben weitergeht, wie sich da was entwickelt. Man kann da wirklich den kleinen Bäumchen beim Wachsen zuschauen und gleichzeitig, wenn man sich so diese großen, diese alten, teilweise majestätischen Bäume anschaut, hat das schon auch eine gewisse, ja, Dimension von Ewigkeit.
Und auch Thomas Büttel aus Bischberg bei Bamberg zieht es seit seiner frühesten Kindheit immer wieder ins Freie. Er ist Hobby-Ornithologe, beobachtet also Vögel in seiner Freizeit.
Es ist halt etwas, wo ich rauskomme in die Natur, wo ich was komplett anderes mache, wo ich wirklich zur Ruhe komme, mich mal für eine längere Zeit wirklich nur auf eine Sache konzentriere und nicht auf viele verschiedene gleichzeitig. Und ja, ich finde es auch einfach spannend, dass man da genauer hinsehen muss, dass es aber auch eine große Vielfalt zu entdecken gibt und dass es eigentlich an fast jedem Ort in der Welt draußen möglich ist.
Genau hinsehen, das mussten die beiden zuletzt in ihrer Zeit als Diakone in ihren Praktikumspfarreien im Bistum Eichstätt. Und da konnten sie auch schon selbst einiges ausprobieren. Für Drechsler schlägt sein Herz ganz klar für die Jugendarbeit.
Bei Oberministrant, wir hatten selber einen Jugendtreff in Heideck, den ich mit aufbauen durfte, bei der Gründung mit dabei war. Und ich glaube, das ist einfach was, was wichtig ist, dass man auch in der Kirche merkt, es gibt junge Menschen, es gibt etwas, was den Glauben in die Zukunft fähig machen kann. Und das ist gemeinschaftlich getragen von jungen Menschen.
Büttel hat einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Er hat Glaubenskurse für Erwachsene angeboten.
Und da hatte ich dann auch die Gelegenheit, Impulse zu geben, Sachen vorzustellen und da auch meine Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke auch mal, so diese Glaubensweitergabe ist schon etwas, für das ich definitiv brenne und wo ich auch sage, da konnte ich jetzt gute Erfahrungen sammeln.
Armin Drechsler und Thomas Büttel, beide haben ihren Weg gefunden. Gestern wurden sie in Eichstätt zu Priestern geweiht. Ab September werden sie dann als Kapläne in anderen Pfarreien tätig sein.
Lass uns was bewegen, 72 Stunden.
Sie bewegen etwas in 72 Stunden, die jungen Leute bei der Aktion des BDKJ. Die 72-Stunden-Aktion zieht sich ja wie ein roter Faden heute durch den Sonntagmorgen. In Eichstätt, da hatten die Pfadfinder die Idee, eine Mauer zu verschönern. Die Mauer zum Wiesengässchen, gleich beim Priesterseminar. Dort habe ich mich am Freitag einmal umgesehen.
Jonas Schramm von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg in Eichstätt. Was macht ihr hier?
Ja, wir gestalten jetzt hier das Wiesengässchen neu. Wir haben viele schöne Bilder gezeichnet und an die Wand projiziert. Und die werden jetzt hier von den Kindern und Jugendlichen zusammen ausgemalt.
Es ist eiskalt, es regnet ein wenig, aber trotzdem, ihr haltet durch.
Wir verlieren nicht die gute Laune, die gute Stimmung. Wir schauen einfach, dass wir uns aufwärmen, dass wir ins warme Zelt reingehen und ab und zu Spiele machen und uns aufwärmen dabei.
Zelt? Draußen habt ihr auch noch ein Zelt. Also ihr bleibt die ganze Zeit im Freien?
Genau. Wir haben ein großes Pfadfinderzelt, in dem man tatsächlich auch ein Lagerfeuer entzünden kann. Dann haben wir da eine gute Möglichkeit, uns aufzuwärmen. Im Notfall können wir natürlich auch in ein Gebäude reingehen, wenn es zu kalt wird.
Aber Pfadfinder halten was aus.
Genau. Wir versuchen es auszuhalten.
Ihr malt hier auch fleißig an der Wand. Was machst du da gerade?
Also das wird die Skyline von Eichstätt. Die wird schwarz und drüber malen wir dann einen Sonnenuntergang, so mit Pink, Orange und Blau.
Das ist schon eine Challenge. Schafft ihr das in 72 Stunden?
Ich nehme schon an, ja. Wenn wir uns jeden Tag dran halten.
Was ist denn die große Herausforderung jetzt hier an dieser Wand, die zu bemalen?
Also es ist natürlich schon eine große Wand. Und wir hoffen natürlich auch, dass das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht und uns die Farbe wieder von der Wand wäscht. Aber ich glaube, mit dem Equipment, was wir haben, bin ich zuversichtlich, dass das funktioniert.
Warum bist du dabei bei der 72-Stunden-Aktion?
Einfach, weil es Spaß macht. Ja, eigentlich auch aus Spaß und die Wände neu bemalen.
Auch aus Spaß und weil es auch den anderen Menschen, also dann sieht es ja auch schöner wieder aus.
Und dann griff im Wiesengässchen auch noch ein prominenter Gast, selbst zu Farbe und Pinsel. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke malte ein Stück der Wand an.
Gab es Zeiten im Kloster, als Sie in der Abtei Hand angelegt haben und auch mal was gemalt haben an den Wänden?
Ja, natürlich. Am Jugendhaus Schneemühle war ich Hilfsarbeiter. Da gab es viele Jugendliche, die mehr konnten als ich. Und ich habe zum Beispiel Mörtel gemischt. Wir haben auch Wände angestrichen. Wir haben verputzt. Die Handarbeit, die war da schon mit im Programm.
Also Hand anlegen, das ist Ihnen vertraut?
Das ist mir vertraut, ja.
Wie finden Sie die Aktion der jungen Leute, die 72-Stunden-Aktion?
Ich finde es wunderbar, die jungen Leute zu einer kreativen Tätigkeit einzuladen, die ihnen untereinander etwas bringt und das natürlich auch ein Dienst an der Gesellschaft ist. Die 72-Stunden-Aktion ist ja sehr vielfältig. Also ich finde das sehr, sehr gut, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich zusammenzutun und gemeinsam etwas für andere zu tun.
Und wenn Sie in Zukunft an einem Wiesengästchen hier am Priesterseminar vorbeigehen und die farbige Wand sehen, dann werden Sie auch das eine Stück blau sehen, das Sie selber gemalt haben.
Genau, und ich hoffe, dass es nicht zugesprayt ist von irgendwelchen Sprayern.
Freddy Werner von den Pfadfindern im Stamm Eichstätt. Wie war das im Vorfeld? Musste man die Kids für die 72-Stunden-Aktion groß motivieren oder waren die mit Feuereifer dabei?
Also eigentlich immer, wenn es dann ums Zelten geht und auch mal ein Wochenende sozusagen von daheim verbringen kann, sind sie eigentlich immer mit dabei. Man sieht schon, die Kinder sind alle fleißig am Malen. Farbe hat auch nicht nur die Wand getroffen, sondern auch schon die Kleidung. Ja, alle ganz fleißig am Arbeiten.
Genau. Ja, und am Ende, dann sieht man was.
Genau.
Eine schöne neue Wand.
Genau, einen schönen neuen Teil vom Wiesengästchen, genau, der neu gestaltet wird.
Also, wenn euch der Weg mal nach Eichstätt führt, schaut sie euch an, die Wand gleich zwischen Altmühl und Priesterseminar. Mehr von der 72-Stunden-Aktion hört ihr noch im Lauf der Sendung am Sonntagmorgen mit Radio K1. Ziemlich genau 5 Jahre ist es jetzt her. Da habt ihr wahrscheinlich auch alle entsetzt nach Frankreich geschaut. Notre Dame in Flammen. Und lange war gar nicht sicher, ob die Kathedrale überhaupt zu retten ist. Der französische Präsident hatte ja damals versprochen, 2024 ist alles wieder wie neu. Darum spreche ich jetzt mit Stefan Albrecht. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Uni Bamberg. Außerdem ist er im Team, das den Wiederaufbau von Notre Dame betreut. Und im Moment ist er auch in Paris. Herr Albrecht, wie ist das mit dem Versprechen von Macron? Kann er das denn halten?
Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gerade den Chefarchitekten getroffen und der sagte, ja, sie laufen alle unter Hochtouren, aber sie werden auf jeden Fall so weit fertig sein, dass man die Kathedrale am 8. wieder öffnen kann und dann auch wieder besuchen. Also es ist nicht nur realistisch, sondern es ist eigentlich schon klar, dass Ende des Jahres wieder geöffnet wird.
Es gibt sogar einen Termin für die Eröffnung, der ist am 8. November. Herr Albrecht, bis dann ist ja noch etwas Zeit. Was wird denn jetzt gerade noch gemacht?
Die Baustelle ist sehr aktiv. Im Moment ist alles vollgestellt mit Gerüsten. Das liegt daran, dass gerade das Dach jetzt gedeckt wird mit Blei und auch der Vierungsturm, der ja damals eingestürzt war. Und von innen ist es so, da war alles verstellt mit Gerüsten und die nähern sich jetzt langsam. Da kann man fast alles sehen. Es wird der Fußboden gerade gemacht. Also wirklich Hochbetrieb an allen Fronten an der Kathedrale gerade.
Viele haben das ja für unmöglich gehalten, dass Macron dieses Versprechen wahrmachen kann. Warum klappt das jetzt in Paris? Und Projekte wie Elbphilharmonie oder Stuttgarter Bahnhof, die werden ewig nicht fertig.
Es ist möglich, weil, das wird das als erstes zu sagen, aber so ist es, es gibt sehr viel Geld. Es ist sehr gut organisiert. Es gibt kaum Leerlaufphasen. Es ist also wirklich generalstabsmäßig durchgezogen. Das liegt auch daran, dass es extra Gesetze für Notre Dame gab, dass also bestimmte Bauregeln nicht beachtet werden müssen, dass der Verkehr von dem Lieferverkehr, dass der also durch die Stadt fahren darf und so. Also es gibt viele Ausnahmen und das wäre natürlich nicht bei jedem Projekt so, aber bei Notre Dame funktioniert es tatsächlich gut.
Und wie sieht das jetzt in Sachen Brandschutz aus? Gibt es da Neuerungen, damit so eine Katastrophe in Zukunft nicht mehr passiert?
Ja, also komplette Sicherheit gibt es natürlich nie und man muss auch bei dem Brand sagen, der hätte verhindert werden können, wenn man ausreichend den Brandschutz auch in dem Sinne beachtet hätte, dass man auch die Signale gehört hätte. Also insofern muss man in Zukunft vor allem das Wachpersonal verstärken. Andererseits ist es natürlich so, es wurde die gesamte Elektrik jetzt erneuert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es im Griff hat, ist jetzt doch deutlich höher. Man ist auch wesentlich wachsamer insgesamt für alle Kathedralen, sodass ich da nicht sehr zuversichtlich bin, dass sowas erstmal nicht mehr passieren wird.
Herr Albrecht, das würden Sie sagen. Wie ist es denn jetzt so mit der Stimmung in Paris in Sachen Notre Dame? Ist da schon so etwas wie eine große Vorfreude zu spüren?
Das ist natürlich mal schwierig zu sagen, wie einzelne Pariser das sehen. Im Moment wird alles dominiert von Olympia und von den Vorbereitungen. Das ist nicht immer leicht, weil hier ganze Teile dann abgesperrt sein werden. Und da ist Notre Dame vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wenn man so mit den Leuten redet und sagt, man beschäftigt sich gerade mit Notre Dame, dann stößt man eigentlich immer auf Höchstachtung sozusagen. Also ich glaube, das Interesse ist immer noch hoch und die Freude ist, glaube ich, groß, dass es dann tatsächlich Ende des Jahres soweit ist.
5 Jahre also seit dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame. Danke an Stefan Albrecht. Er ist gerade in Paris und da im Team dabei, das den Wiederaufbau von Notre-Dame betreut.
Lass uns was bewegen, 72 Stunden.
Ja, so viele Ideen haben die Kinder und Jugendlichen bei dieser Aktion vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend in die Tat umgesetzt. Da ist es mir richtig schwer gefallen, für die Sendung heute eine Auswahl zu treffen. Ich habe mich da unter anderem für die Pfarrjugend in St. Michael in Ingolstadt-Etting entschieden, denn die haben etwas ganz Praktisches für die Tiere, für besonders kleine Tiere gebaut.
Ich bin der Michael Hofmann, ich bin bei der Pfarrei St. Michael-Etting als Jugendleiter tätig und ja, wir sind heute hier dabei, dass wir eben in der 72-Stunden-Aktion wollen wir eben so ein Insektenhaus bauen. Da sind wir alle ganz tatkräftig dabei. Und schauen wir mal, was zustande kommt. Ja.
Wie genau sieht dann das Insektenhaus aus?
Also wie in ein Haus soll das aufgebaut sein. Wir haben mehrere Etagen und wir haben mehrere Räume. Wir haben zum Beispiel Rundhölzer, die mit Löchern gebohrt sind. Da können dann Wildbienen nisten. Wir haben ein Schmetterlingshaus in der Mitte, da können sich Schmetterlinge niederlassen und entpuppen. Wir haben hier Schilfröhrchen und Bambusröhrchen und Niströhrchen. Die sind alle für unsere Wildbienen da und eben auch für kleinere Insekten, die sich da einnisten möchten.
Und das alles mietfrei. Wenn ich ein Insekt wäre, ich würde mich da sicher wohlfühlen.
Ja, das ist natürlich sehr schön, das freut uns. Wir hoffen auch, dass das dann passt und dass da wirklich kein Regen hinkommt und dass die dann wirklich trocken und sicher da leben können.
Wo wird das dann mal stehen?
Bei uns im alten Friedhof, also vor der Kirche, da haben wir eine Fläche, die hat uns die Kirchenverwaltung zur Verfügung gestellt und da dürfen wir das Insektenhaus dann aufstellen.
Wenn man sich hier so umschaut, alle haben was zu tun, alle sind mit Feuereifer dabei. Es ist schon erstaunlich, wie handwerklich begabt die jungen Leute sind.
Ja, muss man wirklich sagen, ich bin echt überrascht, wenn das ganze Team, auch meine Betreuer und auch die Kinder, alle fleißig hier dabei und wirklich auch tatkräftig und bringen auch das richtig gut rüber. Also die Werkstücke schauen richtig gut aus, muss man wirklich sagen.
Was machst du da gerade?
Ich säge hier den 45-Grad-Winkel ab, damit wir das befestigen können an dem Insektenhotel.
Ist das das erste Mal, dass du was absägst?
Nee.
Das machst du häufiger?
Ja.
Bisschen gefährlich sieht es schon aus, wenn du da so rumsägst, aber...
Ja, ist eigentlich nicht so gefährlich.
Okay. Warum machst du mit bei der 72-Stunden-Aktion?
Weil ich finde es cool, dass die Tiere einen besseren Lebensraum haben und wir Menschen nehmen dem immer den Lebensraum eigentlich weg und dass wir dann denen eben den Lebensraum wieder geben, indem wir was für sie bauen.
Was machst du gerade?
Ich hülle so ein bisschen so Bambusstäbe aus, damit dann die Bienen da leichter reinkommen. Weil die gehen dann natürlich auch nicht rein, wenn da irgendwie noch voll viel verstopft ist. Mhm. Und das macht auch richtig Spaß. Da kommt man ein bisschen voran, aber man hat hier noch ein bisschen was zu tun auch.
Ja, die Schachtel ist noch voller Bambusstäbe, gell?
Ja.
Seid ihr zuversichtlich, dass ihr das heute noch schafft?
Bin ich mir nicht so sicher.
Da ist ein Zweifler, was sagst du?
Wenn wir uns anstrengen, dann können wir es schaffen, weil in dem Tempo, da kommen wir schon ein bisschen voran.
Okay, mal sehen, wer von euch beiden recht hat. Ja, und wer hätte gedacht, ein paar Stunden später am Samstagnachmittag, das Haus ist fast fertig.
Ja, wir haben jetzt das Grundgerüst, wir haben die Füllstoffe alle hergerichtet. Jetzt geht es nur darum, die Füllstoffe in das Haus reinzubringen. Und das werden wir heute noch einen Teil davon schaffen und morgen füllen wir den Rest rein. Bauen noch die restlichen Stützen an und können es dann vom alten Friedhof aufstellen.
Sprich, im Laufe des Sonntags wird dann das Haus fertig sein. Das heißt, innerhalb von 72 Stunden habt ihr es geschafft.
Genau, richtig. Also wir haben es innerhalb von 72 Stunden, wenn man es besser sagt, sogar innerhalb von 48 Stunden geschafft. Weil wir haben ja nur 2 Tage verwendet dafür. Ja, da sind wir dann schon stolz drauf. Ja.
Super, Gratulation.
Vielen Dank.
Seit mehr als 4 Jahren ist er geschlossen, der Eichstätter Dom. Da wurde kräftig renoviert, die Raumschale war schon recht löchrig, aber nicht mehr lang, dann ist alles fertig. Am 20. Oktober ist die große Eröffnung und dann kann man sehen, wie der Dom im neuen Glanz erstrahlt. Nun, wer nicht so lange warten will, der sollte sich den kommenden Freitag vormerken, den 26. April. Denn da kann man einen Blick in den neu sanierten Dom werfen, im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen in Eichstätt. Und da wird überhaupt eine ganze Menge geboten, Kultur pur, Meditation oder einfach nur Kunstinstallationen betrachten. Mehr über die Angebote weiß Valerie Nowak.
Wenn nächsten Freitagabend alle Glocken der Kirchen und Kapellen in Eichstätt läuten, dann ist das Startsignal der Nacht der offenen Kirchen. Von 7 Uhr abends bis Mitternacht können Besucher in meditativen Konzerten abtauchen, Lichtinstallationen bewundern oder Kunstausstellungen besuchen. Architektur ist auch für Dompfarrer Josef Blumenhofer ein Geheimtipp. Denn in dieser Nacht öffnen auch Kirchen und Kapellen ihre Türen, die sonst verschlossen bleiben.
Die Gottesackerkirche ist meistens zugesperrt oder dann auch die Kapelle im Priesterseminar, wo weniger hineinfinden oder auch erstmals ist. Das, denke ich, sind Möglichkeiten, mal einen Gottesdienstraum zu erleben, wo man normalerweise nicht hinkommt.
Alle 2 Jahre lockt die Nacht der offenen Kirchen über 2000 Menschen nach Eichstätt. Der Vorteil, die Wege zur nächsten Kirche sind hier kurz. Das Angebot mit über 70 verschiedenen Veranstaltungen dagegen riesig. Dompfarrer Josef Blumenhofer hat sich verschiedene Highlights herausgepickt.
Ich würde auf jeden Fall Dom einmal empfehlen. Ja, in St. Walburg werden auch Nova Cantica singen und das, denke ich, könnte auch ein besonderes Highlight werden.
Über 400 ehrenamtliche Helfer erwecken das Projekt erst zum Leben. Ein großer Aufwand, um Kirche anders zu erleben als sonst. Und so auch attraktiv zu machen für Menschen, die sonst eher keinen Gottesdienst besuchen.
Die Nacht der offenen Kirchen in Eichstätt am kommenden Freitag von 19 Uhr bis Mitternacht stehen mehr als 20 Kirchen, Kapellen und andere Gebetsorte in der Innenstadt offen zum Besuch und Verweilen. Und wie gesagt, da kann man auch erstmals seit Beginn der Renovierung einen Blick in den noch verschlossenen Dom werfen. Das geht ganz einfach. Einfach vorbeischauen. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Willibaldschor, also am westlichen Eingang vom Dom. Und dann gibt es Führungen, die dauern jeweils so 30 Minuten. Letzter Einlass ist dann 22.30 Uhr. Und dann könnt ihr einen Blick in den Dom werfen.
Lass uns was bewegen, 72 Stunden.
In 72 Stunden die Welt ein bisschen besser machen. Ich möchte euch nun eine weitere Aktion vorstellen, und zwar die von der Pfarrjugend St. Anton in Ingolstadt. Die haben sich ausgerechnet für dieses Wochenende etwas ausgesucht, was man nur im Freien umsetzen kann. Ihr Einsatzort, der Kindergarten der Pfarrei.
Eva, Oskar und Niklas sind jetzt hier am Kindergarten von St. Anton in Ingolstadt. Was macht ihr hier während der 72-Stunden-Aktion?
Wir machen für unseren Kindergarten Springspiele für die kleinen Kinder, damit die Spaß in ihrem Hof haben können.
Ihr habt ja schon ein paar Farben eingezeichnet. Was wird das?
Das wird ein Himmel und Hölle. Wir haben rote, gelbe, grüne und blaue Felder und man springt hoch bis zum Himmel.
Und was war deine Aufgabe bisher?
Also ich habe ihn abgeklebt und auch gemalt.
Und was steht heute noch an?
Wir müssen es noch fertig machen natürlich und dann malen wir auch noch eine Blume, glaube ich, und eine Schnecke, in der man springen kann.
Warum seid ihr dabei bei der 72-Stunden-Aktion? Bei diesem Wetter.
Weil wir gerne was für andere machen und weil wir gerne helfen und weil wir auch wollen, dass die Kinder einen schönen Kindergarten haben.
Seid ihr selber auch mal in diesem Kindergarten gewesen?
Ja.
Ja? Und jetzt ist es schön, wenn ihr praktisch für den Nachwuchs alles herrichtet.
Genau.
Ihr seid von der Pfarrjugend St. Anton. Was macht ihr so in der Jugendarbeit? Wo engagiert ihr euch sonst?
Wir haben Aktionstage und offene Treffs im Pfarrheim. Wir haben ein Jugendwochenende einmal im Jahr und das Zeltlager natürlich.
Und als es dann hieß, 72-Stunden-Aktion, hat man euch da lang bitten müssen, mitzumachen?
Wir haben relativ länger geplant, aber eigentlich haben die hier sind, eigentlich relativ schnell gesagt, dass sie mitmachen wollen.
Jetzt dauert das ja 72 Stunden. Meint ihr, ihr werdet mit eurem Programm fertig bis Sonntagabend?
Ich glaube schon. Wir müssen nicht mehr so viel machen. Aber mit dem Wetter ist das vielleicht ein bisschen problematisch.
Das ist genau der Punkt. Viele sind ja im Haus drin und machen was, aber ihr müsst im Freien sein. Das ist schon ärgerlich, oder? Dass es nicht wärmer ist.
Es ist schon echt kalt, aber wir haben Glück, dass wir ein großes Zelt haben, dass wir nicht komplett nass werden immerhin. Aber natürlich wäre es bei schönem Wetter besser gewesen.
Die Kinder, die werden staunen, wenn sie am Montag hier in den Kindergarten kommen, oder?
Die haben es ja gestern schon ein bisschen mitbekommen, dass hier der Hof sauber gemacht wurde. Aber was genau gemacht wurde, glaube ich, wissen sie nicht. Also kommen die dann in den Kindergarten und der Hof ist neu bemalt.
Und so sicher, dass ihr wieder Nachwuchs in der Pfarrjugend kriegt?
Hoffentlich.
Ja, okay. Das klingt nicht nur wie ein Föhn, das ist auch einer, aber damit verschönert ihr euch nicht. Was wird das?
Wir versuchen, gegen den Regen zu arbeiten und die Farbe schnell trocknen zu lassen.
Genau, der Regen ist der größte Feind jetzt eurer Aktion, wenn man einen bunten Boden herrichten möchte. Hier ist eine Blume. Was habt ihr noch vor?
Wir haben noch mehrere Hüpfspiele. Einmal einfach in der Reihe, wo man sich im Kreis dreht beim Hüpfen. Und dann das bekannte Himmel und Hölle.
72 Stunden. Ich bin sicher, ihr schafft das.
Dankeschön.
Tschüss.
Der Kirche laufen ihre Mitglieder davon, so ist es immer wieder zu hören und zu lesen. Aber es gibt auch einen Gegentrend und den verzeichnet die katholische Landjugendbewegung KLJB in Bayern. Der ist es nämlich gelungen, den Negativtrend zumindest aufzuhalten. Sie hat ihre Mitgliederzahlen erhöhen können. Über die möglichen Gründe für den Anstieg haben wir mit dem KLJB-Landesvorsitzenden Franz Wacker gesprochen.
Also in meinen Augen ist die KLJB einfach ein Ort, wo man sich selber ausprobieren kann, wo man schaut, was macht mich aus, wie kann ich in der Gruppe mich einfach engagieren und natürlich immer sehr wichtig, auch kritisch zu bleiben und kritisch Sachen zu hinterfragen, sowohl gesellschaftlich in der Politik, aber auch in Bezug auf die Kirche. Das machen wir sehr gern und sehr laut und vielleicht wird uns das hier positiv angerechnet.
Julia ist 19. Sie ist eines dieser neuen Mitglieder. Dass die KLJB ein Verband mit christlichem Background ist, war für sie kein Hindernis, sondern ein Bonus.
Das macht erstens mal was mit der Atmosphäre in der Gruppe, weil man diesen Glauben teilen kann. Und ich glaube auch, dass die Rolle generell in der Gesellschaft dadurch irgendwie ein bisschen verändert wird, weil man eben nicht so für sich alleine steht, sondern Teil von der gesamten Kirche ist. Ich glaube, dass das auch generell sehr geschätzt wird, so in der kirchlichen Gemeinschaft, wenn die Jugend was macht.
Julia hat sich schon immer sozial engagiert und ist jetzt einfach froh, ihren Platz gefunden zu haben.
Das Tolle ist, dass man das eben mit Gleichaltrigen machen kann und dass da alle anderen auch so motiviert sind. Und mindestens genauso wichtig ist für mich aber auch dieser Aspekt der Gemeinschaft, weil ich mich mit allen wirklich gleich super verstanden habe. Ich bin total toll aufgenommen worden und ich fühle mich da einfach wohl und willkommen. Und das gefällt mir richtig gut an der KLJB, dass man eben diese Gemeinschaft hat und dann gemeinsam was bewirken kann.
Offen für alle, das will die KLJB sein, sagt auch Franz Wacker. Und unterschiedliche Meinungen sind nicht nur erlaubt, sondern gewünscht.
Wenn man die aktuelle Gesellschaft anschaut, ist es ja wichtig, dass ja, junge Menschen wissen, was sie wollen, dass sie gehört fühlen, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und das macht uns als KLJB aus und das zeigt sich Gott sei Dank auch in unseren Mitgliedszahlen wieder.
Die KLJB, die katholische Landjugendbewegung, verzeichnet wieder einen Mitgliederzuwachs. Das war ein Beitrag von Katharina Sichler. Und dass die Jugend von heute sehr aktiv ist, das haben wir ja auch schon in der 72-Stunden-Aktion gehört. Von der gibt es auch in der nächsten Stunde wieder einiges zu berichten nach den 10 Uhr Nachrichten.
Lass uns was bewegen, 72 Stunden.
Eine Mauer bemalen, ein Insektenhotel bauen, die Bodenfläche im Kindergarten gestalten, das waren einige Beispiele von der 72-Stunden-Aktion, die ich euch heute schon vorgestellt habe im Sonntagmorgen mit Radio K1. Und nun geht's zum Wohnheim der Lebenshilfe in Ingolstadt. Denn auch die Bewohnerinnen und Bewohner durften sich auf den Besuch einer Gruppe freuen.
Hier ist ganz schön was los bei der Lebenshilfe Wohnheim in der Richard-Strauß-Straße in Ingolstadt. Bernadette Betzenbichler von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern in St. Pius. Ihr habt das mit vorbereitet. Was passiert hier?
Wir machen hier mit den Bewohnern viele verschiedene kleine Aktionen, Bastelangebote, wo Pfadfinder und Bewohner in den Austausch kommen und hier einen ganz tollen Tag miteinander verbringen.
Und was sind das so für Aktionen?
Es gibt beispielsweise einen Workshop Jute-Taschen bemalen, einen Traumfänger basteln, Tassen bemalen, ein Foto gestalten von sich selbst.
Und ihr werdet das Haus gar nicht so richtig verlassen in diesen 72 Stunden.
Nein, genau, das Wetter hat uns auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten eigentlich hier auf dem Gelände zelten, haben aber jetzt spontan noch ein paar Räume in der Lebenshilfe ausgeräumt, damit wir auch wirklich hier im Haus bleiben können.
Was ist das gerade, was die Kinder von den Pfadfindern für ein Gefühl haben, hier zu sein? Ist das eine gewisse Scheu oder gehen die ganz ungezwungen miteinander um?
Am Anfang hat man gemerkt, da war ein bisschen eine Schüchternheit da von beiden Seiten, die sich aber ganz schnell gelegt hat. Also innerhalb von 10 Minuten waren sie im Austausch miteinander, haben sich gegenseitig unterstützt und geholfen bei den kleinen Projekten. Und es war einfach toll zu sehen.
Lukas, wie findest du es hier?
Toll, dass man mit den Menschen auch spielen kann, auch sich unterhalten kann. Richtig einfach toll.
Und ihr könnt alle prima miteinander umgehen, ja. Man geht aufeinander zu?
Die ersten 10 Minuten, ja, da war es ein bisschen. Da hat sich jeder noch nicht so gekannt. Aber dann haben wir uns die Namensschilder gebastelt und Aktionen gemacht. Dann hat sich jeder schon besser kennengelernt und dann haben wir auch zusammen gespielt.
So, und hier ist auch eine Bewohnerin, die freut sich, dass die Pfadfinder da sind. Du bist die Sonja, oder?
Ja, Sonja.
Und was machen die Pfadfinder zusammen mit dir und den anderen hier im Haus?
Basteln.
Was habt ihr denn schon gebastelt?
Ich habe schon ein paar Tassen gebastelt und Taschen.
Genau, die sind bedruckt.
Ja.
Was hast du da drauf gedruckt?
Schmetterling.
Und hier ist auch die Sabrina, sie bastelt auch etwas. Was machst du gerade?
Ein Traumfänger.
Ein Traumfänger. Was braucht man alles für einen Traumfänger?
Ein Traum.
Ein Traum erstmal, ja. Sicher, gut. Und dass der auch schön wird und dass er bei dir bleibt, bastelst du etwas. Und was genau machst du da gerade?
Perle, Fernei.
Eine Perle, da muss eine Schnur durch und das musst du einfädeln. Das ist nicht so einfach, oder?
Ja.
Aber du schaffst es. Wie findest du diese Aktion, dass die Pfadfinder...
Ja. Schön.
Man sieht es dir an, du strahlst richtig.
Ja, ich strahle. Ich lach.
Clara, wie findest du diese Aktion, dass ihr als Pfadfinder jetzt hier in der Lebenshilfe seid und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern solche Aktionen durchführt?
Ich finde es auf jeden Fall spannend, hier alle kennenzulernen und wie man hier lebt. Und ich finde es auch irgendwie schön, den Leuten ein bisschen was zu zeigen, mit ihnen zu basteln. Es macht Spaß.
Auf was freust du dich heute?
Auf die Disco.
Ja, da geht's richtig ab nachher.
Ja.
Ich freue mich auch auf die Disco, aber ich weiß noch nicht, ob ich komme. Vielleicht komme ich morgen zum Marshmallow und zum Lagerfeuer lieber. Ich schau mal, überleg's mir noch.
Okay.
Überleg's mir noch. Danke.
Disco oder Lagerfeuer. Aber warum nicht beides? Am Freitagabend ging es richtig ab in der Disco. Und am Samstagabend haben die Pfadfinder das gemacht, was sie so gut können und alle lieben. Ein Lagerfeuer.
Ja, Pfadfinder und Lagerfeuer, das gehört einfach zusammen. Ohne geht nicht. Und egal, wie schlecht das Wetter ist, wir finden eine Möglichkeit, um Feuer zu machen.
Und die Leute mögen das?
Total. Also wie man auch hier hört, die Begeisterung ist einfach riesengroß. Und viele unserer Bewohner hatten noch nie die Gelegenheit, am Lagerfeuer zu sitzen.
Freundschaft, die zusammenhält, so verändern wir die Welt.
Orden in der Region gibt es immer weniger. Auch im Bistum Eichstätt. Lange Zeit lebten hier die Mallersdorfer Schwestern im Priesterseminar, aber das ist Vergangenheit. Dabei leiten gerade diese Schwestern einen sehr wertvollen Dienst. Die Mallersdorfer Schwester Johanna Haugeneder zum Beispiel. Ihr Einsatzort, ein Krankenhaus. Claudia Breski berichtet.
Wenn die Mallersdorfer Ordensschwester Johanna Haugeneder von ihrer Arbeit im Mallersdorfer Krankenhaus erzählt, dann wird schnell klar, sie ist dort goldrichtig. Die gelernte Krankenschwester ist nämlich seit 23 Jahren hier Krankenhausseelsorgerin. Das ist schon eine ideale Kombination, weil die Patienten natürlich viel über ihre Krankheiten reden wollen.
Wo schmerzt, was tut weh. Und wenn jetzt jemand da ist, der wo da ein bisschen was versteht davon, ich verstehe sie. Ich habe da schon mehrere Leute begleitet oder so, weil ich aus der Pflege komme und so. Die Leute öffnen sich anders dann, weil sie auch mehr Vertrauen haben vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich empfinde es so oder ich erlebe es so.
Was Schwester Johanna macht, bezeichnet sie selbst als nachgehende Seelsorge. Sie wartet also nicht, bis sie gerufen wird, sondern sie ist jeden Tag auf einer anderen Station unterwegs, um Kranke von sich aus zu besuchen. Die meisten freuen sich darüber.
99,9% sehen das als sehr positiv. Und auch vom Personal her, ich habe null Schwierigkeiten. Ich werde gesehen, ich bin Teil von einem Team. Das ist sicher nicht immer so, aber es kommt wahrscheinlich schon auch darauf an, wie man selber ist. Das ist auch wesentlich. Wie weit öffne ich mich vielleicht? Das ist halt mein Naturell, ich bin halt so.
So wichtig Schwester Johanna ihre Arbeit im Krankenhaus ist, so wichtig ist ihr auch ihre Anbindung an die Mallersdorfer Klostergemeinschaft.
Ich feiere morgens Gottesdienst mit der Gemeinschaft im Kloster. Wir gehen dann miteinander frühstücken. Dann gehe ich in meine Arbeit ins Krankenhaus. Zum Mittagessen fahre ich wieder ins Kloster und dann nach dem Essen fahre ich wieder runter und bleibe bis um 17 Uhr. Dann fahre ich wieder nach ins Kloster zum Vespergebet und zum Abendessen Und dann, je nachdem, was im Krankenhaus noch los ist.
Dreimal in der Woche wird abends um 19 Uhr auf jeden Fall schon mal Gottesdienst im Krankenhaus gefeiert. Dafür muss sie alles vorbereiten.
Die Kapelle muss gesäubert sein, Blumenschmuck, alles, was halt dazugehört, liturgische Gefäße, Bücher herrichten, Albe, Kirchenwäsche, muss alles gemacht werden.
Schwester Johanna Haugeneder ist im Markt Mallersdorf, wo jeder jeden kennt, durchaus
ein bisschen so eine Institution dort. Wenn mein Name fällt, dann weiß eigentlich ja jeder, Johanna gehört zum Krankenhaus. Das ist ja so, also Klosterkrankenhaus. Ich sage immer, ich lebe die drei Ks, Kirche, Kloster, Krankenhaus.
Und diese drei Ks möchte sie noch so lang wie möglich leben.
Ich hatte ja schon meinen 65. Geburtstag und ich habe auch meinen Rentenantrag schon unterschrieben. Aber ich habe jetzt nicht vor, gleich in die Rente zu gehen. Ich möchte schon noch, solange es mir gesundheitlich so gut geht, wie es mir jetzt geht, möchte ich den Dienst in der Seelsorge schon noch leisten.
Das neue Radio N. Radio N. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Ja, eigentlich haben wir die ganze Sendung über schon von Menschen berichtet, die etwas bewegen, die Jugendlichen bei der 72-Stunden-Aktion. Doch für diese Rubrik heute möchte ich euch Thomas Rieger vorstellen. Er ist der Notfallseelsorger im Bistum Eichstätt. Er organisiert ein ganzes Team und das ist da, wenn unvorgesehen etwas passiert. Er organisiert ein ganzes Team und die Menschen, die da mitarbeiten, sind da, wenn unvorgesehen etwas passiert. Zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall.
In so einer Situation rufen Rettungskräfte in der Regel gleich primär die Notfallseelsorge mit dazu, um Betroffene, die etwas Schreckliches jetzt erlebt haben oder vielleicht sogar im Angesicht des Todes waren, an der Unfallstelle zu betreuen. Also es geht immer auch um die Akutsituation, wo wir draußen sind.
Wenn im häuslichen Bereich jemand stirbt, dann begleitet ein Notfallseelsorger die Polizei, die die Todesnachricht überbringt.
Das sind ja auch so Momente, wo von einem Moment auf den anderen plötzlich ein Mensch oder Angehörige, die Ehefrau, die Kinder betroffen sind und Leid und Tod erfahren. Und denen dann zur Seite zu stehen, im Chaos, das momentan ausbricht, wieder ein Stück weit Orientierung zu geben und sie auch wieder ein Stück weit handlungsfähig zu machen. Dann.
Der gelernte Krankenpfleger hat 2014 die Ausbildung zum Notfallseelsorger gemacht. Oberstes Prinzip bei seinen Einsätzen, einfach da sein, auch wenn es schwerfällt. Und da gab es so manche Einsätze, die ihm richtig nahe gegangen sind.
Schwierig wird es, glaube ich, für jeden Notfallseelsorger, die Notfallseelsorgerin, wenn Kinder betroffen sind. Ja. Also mein letzter Einsatz heuer war im Sommer, wo ein zweijähriges Kind beim Nachbar in einen Teich reingefallen ist. Und das Kind hat es Gott sei Dank überlebt. Ich weiß nicht, mit welchen Folgeschäden, das erfahren wir im Nachhinein dann nicht mehr. Das macht einen dann immer ein bisschen nachdenklich, weil ich selber drei Kinder habe und dann ist das immer ein bisschen sowas, was man nicht schnell abschalten kann.
Mittlerweile hat Thomas Rieger ein ganzes Netzwerk von Ehrenamtlichen aufgebaut, denn die Einsätze in der Notfallseelsorge sind in den vergangenen Jahren stark angewachsen. Gesucht werden Männer und Frauen, die diesen Dienst leisten möchten.
Die Hauptvoraussetzung ist, dass man Dinge aushalten kann, ja, die da draußen geschehen und nicht meint, ich bin jetzt der Helfer, der da groß auftritt, sondern dass es einem gelingt, auch mal schweigen zu können.
Soweit Thomas Rieger, der Leiter der Notfallseelsorge im Bistum Eichstätt. Wenn ihr Interesse habt und euch für einen Einsatz als Notfallseelsorger oder Notfallseelsorgerin interessiert, schreibt eine Mail. notfallseelsorge@bistum-eichstätt.de.
Lass uns was bewegen, 72 Stunden.
Die 72-Stunden-Aktion heute in der Sendung haben wir schon von einigen Aktionen gehört. Die jungen Leute haben im Bistum, aber auch ganz bundesweit eine Menge auf die Beine gestellt. Und für den Koordinierungskreis, den sogenannten Co-Kreis in Ingolstadt, ist jetzt Stefan Eberl bei mir schnell ins Studio gehüpft, denn er muss ja nach dem Rechten sehen und gucken, dass alle Gruppen irgendwie auch zu ihrem Recht kommen und vorbeischauen. Stefan Eberl, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie lief's denn bis jetzt?
Ja, wunderbar. Die Aktionsgruppen sind fleißig am Werkeln, an Projekte durchführen. Die ersten sind schon in der Zielgerade. Mhm. Die anderen sind noch am Schwitzen, dass alles fertig wird. Aber wir sind guter Dinge, dass alles klappt.
Ja, Sie haben ja nur 72 Stunden Zeit.
Ja, die Zeit läuft. Also das ist auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung, die Sie da gestellt haben.
Ja, und das Wetter hätte schon besser sein können, oder?
Ja, das Wetter hätte besser sein können, aber ich sag mal so, die Motivation ist groß, die Motivation ist trotzdem da und wir sind guter Dinge, dass es trotzdem alles klappt.
Genau. Und die ganzen Jugendlichen, die da heute was auf die Beine gestellt haben oder in den vergangenen Tagen, die können heute nochmal zusammenkommen, denn es gibt eine Abtaktveranstaltung auf dem Rathausplatz in Ingolstadt.
Wir haben ein großes Fest vorbereitet, wir als Koordinierungskreis hier in Ingolstadt. Das ist nicht nur für Jugendliche und für Familien hier aus Ingolstadt, sondern das ist sogar der Abtakt der 72-Stunden-Aktion in der ganzen Diözese Eichstätt. Und wir haben ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Begonnen um 14 Uhr, jetzt heute Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, mit dem Ingolstädter Spielmobil des Stadtjugendrings. Einfach sich zu begegnen. Wir haben auch von uns als Co-Kreis eine Aktion. Wir machen Siebdruck, das heißt, man kann vorbeikommen, entweder mit einem eigenen Shirt und dieses Shirt bedrucken lassen. Wir haben aber auch Taschen da, die man bedrucken lassen kann. Damit sammeln wir Spenden, die wir dann an Bruno Martin übergeben werden. Und dann ab 16.30 Uhr der offizielle Abtaktbeginn. Mhm. Und um 17.07 Uhr ist dann die Aktion offiziell beendet. Ab da spielt dann ein DJ und wir werden dann nochmal richtig Party machen.
Das wird sicherlich nochmal rund gehen. Und wenn da die Jugendlichen nochmal feiern, aber wie gesagt, ab 14 Uhr dürfen alle kommen schon. Es ist ein richtig schönes Familienfest auf dem Rathausplatz. Stefan, du musst gleich wieder los, natürlich noch einiges vorbereiten für dieses Fest heute Nachmittag. Aber wenn du dir jetzt alles anschaust, wirst du in 5, 6, 7 Jahren, wer weiß es, wann die nächste Aktion ist, wieder mitmachen? Hat sich's gelohnt?
Gelohnt hat sich's unbedingt. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war schon mal dabei. Hm. Es war immer ein Wahnsinns-Event. Ich war sogar als Teilnehmer schon dabei und auch schon mal im Q-Kreis. Und beide Male waren einfach wunderbare Erfahrungen als Jugendlicher damit zu machen und ich kann es nur empfehlen, wenn die Aktion wieder kommt und wir hoffen, dass sie wieder kommt, da einfach mal mitzumachen. Egal wer, egal welche Gruppe, Fußballverein, Sportverein, Feuerwehrgruppe oder auch eine Pfarrgruppe von unserem Dekanat oder von anderen Dekanaten, es lohnt sich, es ist immer wieder eine super Sache.
Danke Stefan Eberl vom Koordinierungskreis der 72-Stunden-Aktion im Dekanat Ingolstadt und alles Gute noch.
Herzlichen Dank.
Mit Lionel Richie geht der Sonntagmorgen zu Ende und wir blicken nochmal zurück auf die vergangenen 3 Stunden heute. Im Bistum Eichstätt gibt es Grund zum Feiern. 2 Neupriester hat Bischof Gregor Maria Hanke geweiht, gestern in der Schutzengelkirche. Einer von ihnen ist Armin Drechsler und der hat ein kleines Waldstück in der Nähe seines Heimatortes im fränkischen Heideck. Und durch die Ruhe im Wald findet er einen Ausgleich zu seinem Alltag.
Zu sehen, wie das wächst, wie das junge Grün austreibt, ja, wie einfach sozusagen Leben weitergeht, wie sich da was entwickelt. Man kann da wirklich den kleinen Bäumchen beim Wachsen zuschauen und gleichzeitig, wenn man sich so diese großen, diese alten, teilweise majestätischen Bäume anschaut, hat das schon auch eine gewisse Dimension von Ewigkeit.
Und dann haben wir von einem Trend gehört, der so ganz anders ist, als es sonst in der katholischen Kirche üblich ist. In der katholischen Landjugendbewegung in Bayern gibt es wieder mehr Mitglieder. Über die möglichen Gründe der Landesvorsitzende Franz Wacker.
Also in meinen Augen ist die KJB einfach ein Ort, wo man sich selber ausprobieren kann, wo man schaut, was macht mich aus, wie kann ich in der Gruppe mich einfach engagieren und natürlich immer sehr wichtig, auch kritisch zu bleiben und kritisch Sachen zu hinterfragen, sowohl gesellschaftlich, in der Politik, aber auch in Bezug auf die Kirche. Das machen wir sehr gern und sehr laut und vielleicht wird uns das hier positiv angerechnet.
Ja, und dann stand die heutige Sendung ja ganz im Zeichen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Viele junge Leute haben mit angepackt und davon begeistert ist auch der Generalvikar der Diözese Eichstätt, Michael Alberter.
Die 72-Stunden-Aktion finde ich super, weil da wirklich die jungen Leute zeigen können, was in ihnen steckt, die Ideen, die Kreativität und dann diese Kreativität wirklich in die Tat umsetzen und dabei noch Gutes tun in verschiedene Richtungen. Das finde ich einfach nur vorbildhaft für unsere Gesellschaft, für die Kirche, ja einfach für die ganze Entwicklung hier in Deutschland einfach vorbildlich.
Heute Nachmittag geht diese Aktion zu Ende in Ingolstadt mit einem großen Familienfest um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Also wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei und freut euch mit den jungen Leuten, die so viel Gutes in den vergangenen Stunden getan haben. Und damit darf ich mich für heute von euch verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt.
Jeden Sonntag von 8 bis 11.
Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2.
Oder online unter radiok1.de.